Ich hoffe, dass Sie, wenn Sie heute nach Hause gehen, dass Sie das Gefühl haben, jetzt habe ich was Neues mit nach Hause gebracht. Und möchte das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass Sie nicht nur das Kalzium bestimmen, sondern dass Sie auch auf die Hydrierung des Patienten achten. Und dafür können Sie das albumin-korrigierte Kalzium verwenden. Ich werde die Formel zeigen. Viele von Ihnen haben so Medical Apps, wo Sie das berechnen können. Die Formel nach Pain ist zu verwenden. Wenn Sie natürlich in einem Krankenhaus arbeiten und nebenan die Intensivstation ist, dann verwenden Sie das ionisierte Kalzium, dann ist es exzellent. Wenn es so wie MKH ist, wo das eine Stunde dauert, bis es im Labor eingelangt ist, wenn man es nicht selber in die Intensiv tragt, dann würde ich dringend davon abraten, weil Sie Hausnummern generieren. Also nicht nur das Kalzium bestimmen, sondern Albumin korrigieren, damit Sie, falls der Patient, und das ist bei uns so, ich bin nüchtern, ich habe nichts getrunken und dann ist das Albumin 50 und damit hat jeder bei uns eine Pseudohyperkalziämie. Das Albumin, weil 40 bis 45% des Kalziums ist an Albumin gebunden und das Kalzium schwankt daher, je nachdem wie viel der Patient getrunken hat oder wenn er Leberzirrhose hat, vielleicht auch ist es niedrig oder scheinbar niedrig und ich zeige Ihnen dann sowieso das Metcalc zum Beispiel ausschaut, es gibt verschiedene Formeln und Apps, die Sie sich runterladen können und damit können Sie korrigieren. Wenn Sie da schauen, da haben Sie ein Kalzium von 2,59, das wäre bei uns schon doch erhöht. Albumin ist 46,5 Gramm pro Liter und wenn Sie es korrigieren, haben Sie 2,46 und damit können Sie sagen, das ist eine Pseudohyperkalzämie. Der arme Mensch hat viele Stunden nichts getrunken. Typischer Fall. Hyperkalzämie, der Patient hat ein Kalzium von 2,9, das ist hoffentlich Albumin korrigiert und der Hausarzt oder wer auch immer veranlasst eine kurzfristige Vorstellung an der oder an einer endokrinologischen Ambulanz, was ich sinnvoll finde, weil 2,9 das wird, brauchen Sie im Prinzip nicht glauben, dass es beim nächsten Mal normal ist. Wenn Sie unsicher sind, weil es so grenzwertiges Kalzium ist, dann machen Sie eine zweite Bestimmung, wiederum Albumin korrigiert, weil in manchen Fällen ist das dann wieder komplett normal. Aber 2,9 ist gut, wenn man dann nicht wartet, sondern den Patienten an ein Zentrum zuweist. Es kann aber auch sein, Kalzium ist 2,9, der Patient wird auf irgendeiner Abteilung oder irgendwo aufgenommen zur Tumorsuche und dann durch den Mangel gedreht, das ist zum Beispiel einer Patientin passiert mit ein BMI von 15,2, Gewichtsverlust von 30 Kilo, ja, 30 Kilo abgenommen, Appetit war vermindert, keine Auffälligkeiten in der physikalischen Untersuchung, das Labor war nicht wirklich auffällig, zumindest das, was die bestimmt haben, die Patientin ist ein bisschen depressiv, da war keine Demenz, Ernährungs- und Sozialanamnese, Appetit ist schlecht, aber sonst ist die Sozialanamnese völlig unauffällig. Und das ist das, was die arme Patientin da hinter sich hat. Ja, Sie kennen den Ausspruch eines berühmten Internisten, der Mensch hat viele Löcher und vor jedem hockt ein Spezialist und das hat der Patient oder die Patientin auch erlebt, und zwar mehrfach. Patient wird dann wegen ungewollter Gewichtsabnahme bei uns vorgestellt. Wir machen und zur Abklärung bei ungewollter Gewichtsabnahme gehört immer Kalzium dazu. Und das Kalzium war 3,65 und ich werde Ihnen dann zeigen, dass eine typische Konstellation der Hyperkalziämie ist einfach der Appetitverlust, die Inappetenz. Da nimmt man einfach ab, hat man keinen Appetit. Das war bei der Patientin war das relativ einfach, man hat ein oberes Nebenschilddrüsenadenom gezeigt, das wird der Herr Professor Staudenherz noch in extenso zeigen. Denken Sie daran, Sie haben diesen Zusammenhang zwischen dem Serumkalzium und dem Serumparathormon, die umgekehrte sigmaförmige Kurve. Ja, das heißt, wenn Sie ein hohes Parathormon haben und ein niedriges Kalzium, dann haben Sie einen sekundären Hyperpara, weil das Parathormon nicht adäquat wirkt. Wenn Sie ein hohes Kalzium und ein niedriges Parathormon haben, haben Sie eine maligne Hyperkalziämie. Und wenn beides erhöht ist, dann geht es in die Richtung primärer Hyperparathyreoidismus. Das ist das, was eigentlich zumindest bei sonst gesunden Patienten der häufigste Ursache für die Hyperkalziämie ist, während die maligne Hyperkalziämie ist meistens in Krankenhäusern die häufigere Ursache. Wenn eine Patientin aber zum Beispiel ein Mammakarzinom hat, bitte nicht, jede Frau mit einer Hyperkalziämie hat ein Mammakarzinom. Selbst bei einem Mammakarzinom ist die primäre Hyperpara eine viel häufigere Diagnose als eine maligne Hyperkalziämie. Und dann sehen Sie auf diesem, die Patientin hatte da auf diesem Schema, hatte dann da jenseits von Gut und Böse das Calcium und auch das Parathormon. Bei der Abklärung denken Sie, das Calcium eventuell, wenn es nicht eindeutig ist, am besten wiederholen und Albumin korrigieren oder wie gesagt ein ionisiertes Calcium, wenn das next door ist. Machen Sie vorher immer eine Familienanamnese, fragen Sie natürlich nach entsprechenden Symptomen, Gewichtsabnahme, haben wir schon gehört. Anamnese, physikalische Untersuchung, Hinweise auf Hyperkalziämie, eben zum Beispiel Nierensteinanamnese, Osteoporose, ursächliche Erkrankungen, die darauf hinführen können. Nicht jede Hyperkalziämie ist ja ein Hyperpara. Nimmt der Patient Medikamente, zum Beispiel Thiazide oder Lithium, die das gerne machen, oder hochdosiert Vitamin A, dann muss man diese Medikamente absetzen, wenn natürlich da Vitamin D-Intoxikation vorliegt, die sicher zunehmen wird die nächsten Jahre, weil Vitamin D ist momentan so, da muss jeder nehmen, wird es wieder auch zunehmen. Das nächste, der erste wichtige Schritt ist festzustellen, hat der Patient eine parathormonabhängige Hyperkalziämie oder eine unabhängige Geschichte. Und dafür wird das Parathormon bestimmt, es gibt eh nur mehr das intakte Parathormon. Und ist das Parathormon unterdrückt, das heißt, ist es unter 20 Picogramm pro Milliliter bei den üblichen Assays, die da in den großen Zentren verwendet werden, dann ist es Parathormon unabhängig und denken Sie zum Beispiel an eine Endokrinopathie. Also ich als Endokrinologe denke immer an die Endokrinopathie. Das heißt, eine Hyperthyreose macht sowas, es macht ein Morbus, ein Addison macht sowas und es macht eine Akromegalie, macht eine Hyperkalziämie. Also es passt immer, wenn Sie sagen, Endokrinopathien denken oder ausschließen. Ist das Parathormon normal oder inadäquat normal, weil das Calcium, wenn das Calcium hoch ist, soll es ja eigentlich niedrig sein, oder ist es hoch, dann liegt ein parathormonabhängiger Parameter vor. Und dann ist es wichtig, dass man die Kalziumausscheidung um 24 Stunden anmacht. Die wird bei uns routinemäßig gemacht. Ist die Kalziumausscheidung hoch, also ist sie über 5 Millimol im 24 Stunden Hahn, dann spricht das dafür, dass es ein primärer Hyperpara ist. Idealerweise kann man die fraktionelle Kalziumausscheidung ausrechnen. Das ist natürlich dann besonders elegant. Ist die Kalziumausscheidung gering, dann muss man das 25-Droxy-Vitamin D messen. Wie gesagt, das ist heutzutage fast immer hoch schon durch die Substitutionen. Und wenn das Vitamin D normal ist, dann muss man an eine familiäre hypokalziurische Hyperkalziämie denken. Das ist eine genetische Veränderung, aber eigentlich ohne Krankheitswert in den allermeisten Fällen. Ja, die ist familiär. Man kann dem näher treten, indem man die ganze Familie Blut abnimmt. Die haben alle ein hohes Kalzium, keiner hat Nierensteine. Oder aber, und das machen wir natürlich so, weil die Angehörigen kommen nie, wenn man sagt, wir brauchen ein Kalzium vom Onkel oder von irgendwem. Und wir machen eine genetische Beratung und bieten dem Patienten eine genetische Untersuchung, um einfach diese harmlose Variante dann feststellen zu können. Gut, wenn das Parathormon unabhängig ist, dann muss man daran denken, das könnte was Malignes sein. Unter anderem wird das PTHRP, das Parathormon-Related Peptide, bestimmt. Wenn das hoch ist, könnte es eine humorale Hyperkalziämie bei Malignomen sein. Meistens oder in vielen Fällen ist das Malignom dann schon bekannt. Oft sind so HNO-Tumore oder auch im Urogenitaltrakt. Es kann aber bei verschiedensten Malignomen das PTHRP, das auch einen Parathormonrezeptor bindet und genauso wirkt wie das PTH, eine Hyperkalziämie machen. Dann empfiehlt sich, und das machen wir auch immer, das 1,25-Droxy, das aktive Vitamin D zu bestimmen. Wenn das hoch ist, dann spricht das oder könnte das für eine granulomatöse Erkrankung sprechen, zum Beispiel Sarkoidose, eine Tuberkulose, Lymphome. Es gibt aber auch ausgefallene Erkrankungen, zum Beispiel bei den Bodybuildern. Sie wissen ja, wenn da die Wade nicht wachsen möchte, dann spritzt man Paraffin und das Paraffin macht ja, oder andere Öle, und das macht Granulome, und die Granulome locken dann Makrophagen an, und die Makrophagen produzieren die 1-Alpha-Hydroxylase, und dadurch kriegen diese Leute dann eine schwere Hyperkalzämie. Also wenn Sie Bodybuilder haben, fragen Sie immer, schauen Sie immer die Waden an am besten. Wenn der Patient, wenn das 1,25er normal ist, dann kann man auch das 25-Hydroxy bestimmen. Wenn es hoch ist, ist es über 150 Nanogramm pro Milliliter, das ist wirklich hoch. Und dann kann das auch durch seine geringe, aber doch intrinsische Wirkung, Sie wissen, das ist eine Prodrug, auch eine Hyperkalzämie machen. Das würde dann für eine Vitamin-D-Intoxikation sprechen. Das habe ich ehrlich gesagt in Österreich noch nie gesehen, aber ich warte jeden Tag darauf. Was wichtig ist, wenn Sie so bis jetzt nichts gefunden haben, dann eine Elektrophorese, Serum- und Harnelektrophorese, freie Leichtketten. Auch die, da kann man fündig werden, weil dann unter Umständen ein Myelom oder Leichtkettenmyelom vorliegt. Was wir einige Patienten mittlerweile haben, die können das aktive Vitamin D nicht inaktivieren. Dafür gibt es die 1,24-Hydroxylase. Und wenn da eine Mutation vorliegt, dann können die dieses 1,25-Hydroxyvitamin D nicht inaktivieren. Die haben dann ein hohes 1,25er und produzieren munter dann eine Hyperkalzämie, die als idiopathische infantile Hyperkalzämie bekannt ist. Aber bei uns, die meisten werden bei uns im Erwachsenenalter diagnostiziert, und bei uns, wir haben da in unserem Genetiklabor wird diese Untersuchung gemacht. Also wenn Sie so ausgefallene Patienten mit Hyperkalzämie haben, können Sie uns sehr gerne, klären wir sehr gerne ab. Wie häufig ist der primäre Hyperpara? Ja, er ist sehr häufig. Ja. Bei multizentrischer Erhebung waren das 0,86%. In Österreich, das war ein bisschen wahrscheinlich realistischer, das war noch von Professor Niederle, war es 0,1%. Und in den USA ist es 0,1 bis 0,5%. Da wird wahrscheinlich zwischen 0,1 und 0,5% ist wahrscheinlich die wahre die Prävalenz. Ich möchte nur kurz zwei Sonderfälle bringen. Ein 39-jähriger Mann hat Prolaktinom, OP für OP-Freigabe. Bei der OP-Freigabe war das Kalzium nicht bestimmt. Ich bin natürlich als Endokrinologe, habe ich gesagt, das Kalzium brauchen wir. Ja, die Anästhesisten brauchen es ja meistens nicht, aber ich habe das nachgefordert, und der Patient hat dann ein Kalzium, wie das Leben so spielt, ein Kalzium von 3,11 gehabt. 3,11 ist schon ziemlich hoch, selbst wenn man das Albumin korrigiert, da war es 2,94, ist ein ziemlich hohes Kalzium. Vor allem für die Erkrankung, die er hatte, dann war das ein ziemlich hohes Kalzium, weil der Patient hat eine Prolaktinom-Operation gehabt, und diese Kombination des primären Hyperparas wahrscheinlich plus Prolaktinom spricht dafür, dass der eine sogenannte multiple endokrine Neoplasie haben könnte. So, das überspringen wir. Das Paratum war 144. Das Vitamin D haben Sie in den allermeisten Fällen niedrig beim Hyperpara. Sie haben einen erhöhten Knochenturnover, und hier wird die Kalziumausscheidung bestimmt. Und da sehen Sie mit 15,5 Millimol pro Liter ziemlich hoch. Die fraktionelle Ausscheidung war 2,2%. Damit können Sie die familiäre hypokalzurische Hyperkalzämie, die ich schon erwähnt habe, mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen. Wir machen das routinemäßig, damit man nicht jedem Patienten eine Genetik anbieten muss. Das war die rechtskaudal, die Nebenschilddrüse, das war rechtskaudal, doch eine zweite Dorsal, linkskaudal, Dorsal, also der hat multiple Nebenschilddrüsen gehabt, linkskranial, und war mindestens 3 Nebenschilddrüsenadenome auffällig, und sowas spricht dafür, dass es auf ein genetischer Fall ist, und es wurde dann auch molekulargenetisch bestätigt, die multiple endokrine Neoplasie, und der Patient ist weiterhin in gemeinsamer Betreuung mit unserer endokrinen Chirurgie. Das ist ein anderer Fall, eine Patientin ist im AKH vorgestellt worden, weil sie rezidivierendes Kammerflimmern hatte, ist dort auf der Intensivstation gewesen und als Ursache hat sich ein Calcium von 6,53 herausgestellt beim Parathormon von über 5000, die dann die Chirurgen dann hervorragend operiert haben und zwar so gut, dass das Nebenschilddrüsenkarzinom, das dieses war, dass die Patientin, also Professor Schäuber war es im konkreten Fall, glaube ich, dass die geheilt war. Ja, was schon, also wenn das Kalzium höher ist, dann kann das durchaus Rhythmusstörungen machen, ja, also nicht nur QT-Veränderungen, sondern auch richtig Kammerflimmern und wenn das der Patient unbeobachtet ist, dann ist der Patient einfach tot. Jetzt haben wir bei den Symptomen der Hyperkalzämie, das Wichtigste ist das Hyperkalzämie-Syndrom, das habe ich schon angedeutet. Gastrointestinal ist eben diese Anorexie, die Gewichtsabnahme, die Übelkeit und Erbrechen, Obstipation, Ulzer kann es machen oder Pankreatitis, kardiovaskulär macht es ein Short QT, ventrikuläre Tachykardien, eine Bradykardie und einen hohen Blutdruck. Das kann man den Patienten sagen, vielleicht wird der Blutdruck besser, wenn sie sich operieren lassen. Manche brauchen da immer einen Schubser. Neuromuskulär macht es ein Adenomid bis zum Koma, bis zu wirklich, wirklich Koma. Muskelschwäche und verschiedene psychische Veränderungen, die auch oft nachher, also meistens besser werden. Ossäre Manifestationen sind die Osteopenie und die Osteoporose. Das ist auf jeden Fall, das betrifft hauptsächlich kortikalen Knochen, ist auf jeden Fall eine OP-Indikation, wie jede symptomatische Hyperkalzämie selbstverständlich. Die Ostitis fibrosa cystica generalisata, die sieht man jetzt wieder etwas häufiger, dank importierter Fälle. Und renale Manifestationen, die sind, und die denkt man eigentlich zuerst, es ist die Nierensteine und die Nephrokalzinose, aber auch der nephrogene Diabetes insipidus, sprich die Polyurie und Polydipsie, die in schweren Fällen dazu führt, dass die Patienten irreversible, das Kalzium ansteigt und das nur mehr durch Dialyse zu behandeln ist. Gut, hiermit bin ich am Ende. Danke für Ihre Geduld.